Ja, liebe Zuschauer, ich freue mich, dass wir zusammen wieder einen Teil in der Bibel genauer betrachten können. Und ich möchte euch einladen, dass wir wieder zu Johannes Evangelium Kapitel 10 gehen. Und zwar hatte ich schon über den ersten Teil gesprochen, wo Jesus über den Schafstall und über die Herde spricht und den einen Hirten. Ich hatte darüber gesprochen, dass es ein Zusammenhang ist mit Kapitel 9 und dass eben auch die schlechten Hirten, die Mietlinge eigentlich ziemlich genau zu identifizieren sind. Es ist auch ganz eindeutig, dass Jesus der Mittelpunkt ist und dass es nur diesen einen Weg gibt, nämlich ihm wirklich nachzufolgen, seine Stimme zu kennen. Und dafür ist es wichtig, dass wir wirklich wissen, wer unser Hirte ist. Jesus Christus, der eine Hirte. Lesen wir noch ein paar Verse weiter nach diesem Gleichnis und dem, was Jesus erklärt hat. Schlagen wir auf Kapitel 10, die Verse 14 bis 16. Dort sagt Jesus das Folgende: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Wer sind dann diese anderen Schafe, von denen Jesus Christus hier spricht? Wir müssen uns dabei vergegenwärtigen, um welche Zeit Jesus das zu den Leuten sagt, die ihm zuhören. Es ist das Jahr etwa 30 nach Christus und er steht natürlich mittendrin in Israel. Damit ist ziemlich eindeutig zu klären und zu verstehen, wer die Herde ist, die gerade vorhanden ist, wo sich Jesus befindet, und wer die anderen Schafe sind, die Jesus noch herzuführen müsste. Es sind eindeutig dann die sogenannten Heiden, diejenigen, die nicht zu der offiziellen Herde von Gott eben gehören. Zur damaligen Zeit war das Volk Israel das Volk Gottes gewesen. Aber das Volk wollte nicht so. Die Führer des Volkes Gottes wollten nicht so, wie Gott wirklich wollte. Und ab 34 nach Christus, so wie es die Zeitprophetie vorhersagt in Daniel Kapitel 9, war die Zeit dann zu Ende gewesen. Da war die Zeit gekommen für alle Menschen, die sich ansprechen lassen durch den Heiligen Geist. Ich möchte mit euch heute ganz genau über dieses Einssein nachdenken, über die eine Herde, die es geben soll, wo alle Schafe hinzugeführt werden sollen, die Jesus Christus ruft und die Jesus Christus annehmen in ihrem Leben. Nur eine Herde, nur eins. Machen wir doch mal einen Sprung ganz zurück an den Anfang. Als die Erde geschaffen wurde, als das erste Wasser kam, das erste Land sichtbar wurde, als die ersten Pflanzen kamen, als schließlich diese ganze Schöpfung abgeschlossen wurde. Wie viele Götter gab es zu dieser Zeit? Es gab nur einen einzigen Gott. Dieser eine Gott ist die Quelle des Lebens. Und Gott sagt dann später in den 10 Geboten für die Israeliten, aber auch für alle Menschen, nochmal wiederholend: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es gibt auch keine anderen Götter. Dieser eine Gott ist die Quelle des Lebens. Nur zu ihm können wir gehen, wenn wir ewiges Leben haben wollen. Deswegen braucht es diesen einen Gott, mit dem wir Gemeinschaft haben. Es gibt kein rechts oder links vorbei. Es gibt nur diesen einen, zu dem wir kommen können. Dort in Eden hatte Gott einen Tag gesegnet. Er hatte diesen einen Tag ausgesondert. Wenn ich Gottes Segen und besondere Nähe haben möchte, diese Ruhezeit haben möchte, gibt es nur diesen einen Tag. Da gibt es auch ein Menschenpaar. Der Mensch bestand aus Mann und Frau. Der Mensch, Mann und Frau zusammen als ein Ehepaar. Ein Ehepaar für das gesamte Leben, füreinander sich entscheidend und zusammenhaltend. Wie viele verschiedene Völker gab es dort in Eden, auf der neuen Erde, der sündenfreien Erde? Es gab keine verschiedenen Völker. Es gab eben nur dieses eine Menschenpaar. Und in diesem einen Menschenpaar sind sämtliche Menschen und sämtliche Völker enthalten gewesen. Sämtliche Völker sind erst später entstanden. Der eine Sabbat galt für alle Menschen, denn für alle Menschen ist auch nur der eine Gott zuständig. Keinen anderen Gott gibt's für alle anderen Menschen auf der ganzen Welt. Nun, wenn wir uns dann einmal eine Verheißung anschauen im Garten Eden, ich möchte euch einladen, dazu 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 aufzuschlagen, möchte ich ganz kurz über diese erste Verheißung der Erlösung nachdenken. Im Kapitel 3 kommt zum Sündenfall. Es kommt zu einer Trennung zwischen dem Menschen und Gott. Es kommt dazu, dass der Mensch aus dem Garten Eden hinausgehen muss, ja, und dass er viel Leid und Schmerzen erlebt und eines Tages den Tod stirbt. Aber Gott gibt eine Verheißung mit auf den Weg. Und diese Verheißung in Kapitel 3, Vers 15 lautet folgendermaßen: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das sieht am Anfang erstmal gar nicht wie eine Verheißung aus, aber es ist Evangelium pur. Es ist die erste Verheißung der Erlösung. Denn was haben die ersten Menschen gemacht? Sie haben in dem Moment, als sie auf die Stimme der Schlange gehört haben und nicht auf die Stimme ihres Herrn und Gottes, haben sie sich entschieden, diesem anderen nachzufolgen. In diesem Moment waren sie unter einer anderen Regierung, offiziell. Der Gegenspieler hatte Besitzrechte an ihnen. Und wenn nicht Gott in diese Welt hineingesprochen hätte, wenn er nicht durch den Heiligen Geist wirken würde, wenn er nicht diese Feindschaft gesetzt hätte zwischen der Frau, der Gemeinde, denen, die Gott nachfolgen wollen, und der Schlange, Satan und den Nachfolgern, dann wären wir die Gefangenen. Woher wüssten wir, dass wir Erlösung brauchen? Woher wüssten wir, dass es eine Lösung aller Probleme gibt? Woher wüssten wir, wo wir suchen sollten? Wir hätten überhaupt keine Chance. Es braucht Gott und die Stimme des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist wurden Menschen inspiriert, dieses Buch, die Bibel, zu schreiben. Erst dadurch, dass das hier aufgeschrieben wurde, können wir lesen und verstehen. Dadurch können wir erst eruieren, ob die Stimme, die wir hören, unsere eigene Stimme ist oder die Stimme des Heiligen Geistes. Durch dieses Wort überhaupt erst können wir unser Gewissen schärfen, denn ansonsten wüssten wir überhaupt nichts. Aber Gott hat in diese Welt gesprochen. Und das hat er direkt nach dem Sündenfall zu Adam und Eva gesagt. Und Adam und Eva repräsentieren die gesamte Menschheit. Das ist ein Versprechen, was für alle Menschen auf der gesamten Welt gilt. Wenn nicht Gott eine Trennung machen würde zwischen uns und der Schlange, zwischen seinen Nachfolgern und den Nachfolgern des Gegenspielers, hätten wir keine Chance zu überleben. Für alle Menschen gibt es diese eine Verheißung, also für die gesamte Menschheit. Wie viele Menschen auf der Erde sind eigentlich alle Sünder? Die Bibel ist auch ganz eindeutig. Alle Menschen sind Sünder und keiner kann gerecht werden aus eigenen Werken. Römer Kapitel 3, Verse 19, 20 und die folgenden. Wie viele Wege zur Rettung gibt es? Wir bräuchten bloß weiterzulesen im Römer, die Verse 21 und folgende. Nur durch Jesus Christus. Petrus sagt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, dass nur ein einziger Name unter dem Himmel den Menschen gegeben ist, unter welchem wir sollen selig werden. Und das ist der Name Jesus Christus. Es gibt für alle Menschen auf der ganzen Welt nur eine einzige Möglichkeit, gerettet zu werden. Nicht viele Möglichkeiten, nicht viele Religionen, nicht viele verschiedene Glaubenssysteme. Die Bibel sagt uns, Gott sagt uns, es gibt nur einen Glauben und einen Weg, über den wir ewiges Leben haben können. Und das ist Jesus Christus. Wem haben die Erlösten also zu folgen? Die Erlösten haben dem einen zu folgen, dem einen guten Hirten, wie er in Johannes Kapitel 10 beschrieben wird. Wir haben auf Jesus Christus zu hören. Mit ihm werden sie gehen. Egal, was für Pläne wir geschmiedet haben, das hat keinen Bestand mehr, wenn es darum geht, Jesus Christus nachzufolgen. Es ist wichtig für uns zu verstehen, was Gott für uns möchte, wo Jesus Christus uns hinleiten möchte, was unsere Aufgabe ist. Das können wir erfahren durch ihn, aber auch nur durch ihn. Wie heißt es in der Offenbarung über die 144.000? Da heißt es, die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Wir brauchen Jesus, damit er uns führt. Und wie heißt es im Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führet mich zum frischen Wasser. Jesus Christus führt. auf der rechten Straße, um seines Namens willen. Wir sind in Bewegung mit Jesus Christus durch die Zeit und durch unser Leben. Und es ist der einzige Hirte und der eine Hirte, auf den es ankommt, dem wir nachfolgen. Wie gesagt, wie viele Hirten gibt es? Einen. Wie viele Wahrheiten gibt es, die frei machen? Eine. Immer wieder nur eine. Wie viele Unterschiede gibt es denn überhaupt zwischen den Menschen? Zum Beispiel zwischen Griechen und Heiden. Gibt es laut Paulus einen Unterschied zwischen Grieche und Heide? Paulus schreibt im Galater Kapitel 3, Vers 28 das Folgende darüber. Er sagt, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Laut Paulus gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden. Jesus sagte damals zu den Juden, es gibt noch andere Schafe, die ich zur Herde hinzufügen soll und hinzufügen muss. Auch schon damals, als Israel der Gottesstaat war oder sein sollte, war Israel dafür gesetzt, ein Licht zu sein für alle Nationen. Es sollte die Zeltschnüre weit ausspannen über die gesamte Welt. Es sollte Zeugnis dafür sein von dem einen Gott, der für alle Menschen gilt. Was sie in den seltensten Fällen wirklich getan haben und nie richtig wirklich überzeugend. Und zu den Zeiten und den Tagen, als Jesus auf der Erde war, waren Heiden vollständig ausgeschlossen im Denken der Juden. Sie waren Hunde, sie waren der Dreck. Sie gehörten nicht mit dazu. Aber Jesus sagt, sie gehören mit dazu. Alle Menschen gehören mit dazu. Die Verheißung schon im Garten Eden wurde allen Menschen gegeben. Und Jesus möchte, dass alle Menschen mit herzukommen. Wie werden denn bitte schön Asiaten gerettet? Wie Australier? Wie Südamerikaner? Wie Afrikaner? Wie Europäer? Gibt es irgendeinen Unterschied auf den unterschiedlichen Kontinenten? Laut Jesus? Nein. Die ganze Bibel spricht von nur einem Weg und die gesamte Herde soll darauf gehen. Die eine Herde, die es gibt. Gibt es denn unterschiedliche Heilsorte, die ich finden kann auf dieser Erde? Zur Zeit, als Israel da war, gab es den einen Tempel, wo alle Menschen hinzugehen sollten. Aber seit 31 nach Christus, als Jesus das wahre Opferlamm gestorben ist, hat dieser Tempel keinen Bestand mehr. 70 nach Christus wurde er dann auch zerstört durch die Römer. Gibt es noch einen Platz wie den Tempel, wo ich unbedingt hin muss? Gibt es einen Ort, muss ich vielleicht nach Israel wieder zurück? Wenn man nach Jerusalem geht, dann kann man ein Museum besichtigen, nicht weit von der Klagemauer. Es ist das Tempelmuseum. Man kann sich dorthin durchführen lassen und dann werden einem die ganzen Tempelgeräte gezeigt, die wiederhergestellt worden sind, damit man den Tempel wieder aufbauen und in Betrieb nehmen kann. Zum Schluss sitzt man in einem Raum, da bekommt man dann in dem Film gezeigt, wie der neue Tempel aussehen könnte. Möglicherweise sogar mit der Knesset gleich integriert und am besten gleich mit der Schnellbahn, die mitten hindurchfährt, mit einem Bahnhof mit drin, dass die Leute dort aussteigen können und dort dieses Zentrum gleich vor Ort haben. Muss ich nach Israel gehen? Ist Jerusalem wirklich die Stadt des Friedens, von dem alles ausgehen wird, geografisch zu sehen und zu verstehen hier auf dieser Erde? Also so wie ich Jesus verstehe, sieht das ziemlich anders aus. Ich möchte euch einladen, mit mir zusammen Matthäus Kapitel 24 einen Teil zu lesen. Matthäus Kapitel 24 und zwar mal die Verse 23 bis 27. Matthäus Kapitel 24, die Verse 23 bis 27. Jesus sagt, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Jesus ist an dieser Stelle ganz eindeutig. Es gibt keinen irdischen Ort, wo wir hingehen müssten, damit wir Jesus Christus kennenlernen können. Wenn uns die Leute irgendetwas erzählen, ihr müsst dann nach Sibirien gehen, da gibt es übrigens auch einen Jesus, der sich Jesus nennt, oder ihr müsst nach Afrika gehen, da gab es oder gibt es immer noch auch einen Jesus, der sich Jesus nennt, oder du musst nach Darmstadt in die Stadthalle gehen, da gab es auch mal Plakate, die ausgehangen waren, weil Jesus dort auftreten würde in einer ganz bestimmten Halle, dann ist das alles Fake, das ist alles Schwindel. Jesus wird nicht irgendwo hier auf dieser Welt wieder in Erscheinung treten. Im Gegenteil, Ellen White beschreibt, dass es der Gegenspieler sein wird, der in der letzten Zeit so tun wird, als wäre er Jesus. Aber er kann eins nicht. Er kann nicht die wirkliche Wiederkunft Jesu Christi nachstellen, wie sie wirklich ablaufen wird. Und deswegen wird der Schwindel erkennbar sein. Unter anderem deswegen wird der Schwindel erkennbar sein. Es gibt hier auf der Welt keinen besonderen heiligen Ort. Wenn man den Text weiterliest, wird das auch noch ziemlich deutlich. Das finden wir in den Versen 30 bis 31. Da heißt es, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Wie kommen wir zu Jesus Christus? Wie können wir ihn sehen? Es ist nur eine Möglichkeit vorhanden, nicht durch eigene Kraft. Nicht, weil wir irgendwo ein Schiff nehmen, zu einem anderen Kontinent fahren. Nicht, weil wir zu Fuß irgendwo hinlaufen müssen. Nein, die Engel kommen und holen die Gläubigen ab. Jesus Christus kennt seine Schafe, er kennt seine Herde, er weiß wer diejenigen sind, die auf seine Stimme gehört haben. Und diejenigen kommen nicht mit eigener Kraft zu ihm. Ziemlich genau die gleiche Szene haben wir im 1. Thessalonicher Kapitel 4, so etwa die Verse 16 bis 18. Jesus kommt in einer Wolke, Herrlichkeit, viele Engel. Eine Posaune erschallt, es ist nicht zu überhören. Die Toten werden auferstehen, herrlich in Jugend. Und diejenigen, die leben, werden mit ihm zusammen Jesus Christus entgegengerückt. Und diese Stelle macht auch eindeutig wieder klar, Jesus Christus wird die Erde nicht betreten. Er wird über der Erde bleiben und wir, alle Gläubigen, werden ihm entgegengeführt werden. Da gibt es keine Fälschung. Da gibt es keine Möglichkeit, als Mensch auch irgendetwas zu tun. Wir sind ganz auf Gott angewiesen, ganz auf Jesus Christus, wie es auch bei der Erlösung der Fall ist. Wir werden mit den Engeln hinaufgeführt zu Jesus Christus. Die eine Herde, die ganze Herde und für alle Schafe der Welt gilt das Gleiche. Jesus Christus kommt und sie werden zu ihm geführt werden. Und es wird nicht irgendwo einen Platz oder eine Stelle auf der Welt geben, wo sie von alleine hinlaufen müssten. Lesen wir nochmal Johannes Kapitel 10, Vers 16. Dort steht, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Hier ist interessant dieses göttliche Muss. Ich muss diese anderen Schafe auch noch hierher holen. Dieses Muss findet man öfter auch, vor allem im Neuen Testament. Ich möchte mir einmal zwei Stellen mit euch ansehen und ich lade euch ein, Matthäus Kapitel 16, Vers 21 aufzuschlagen. Matthäus Kapitel 16, Vers 21. Jesus sagt da das Folgende. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Eine Botschaft, die die Jünger überhaupt nicht vertragen konnten. Petrus hat auch ganz schlimm und stark darauf reagiert und bekam den stärksten Tadel von Jesus, den es wohl mitgibt, überhaupt für einen Jünger in der ganzen Bibel. Aber Jesus sagt hier ganz eindeutig etwas. Er sagt, er muss leiden. Es gibt keinen Weg außen herum. Er muss diesen Weg gehen, der vor Grundlegung der Welt bereits vom Vater und ihm als Plan gelegt worden ist zur Erlösung der Menschen. Er muss hindurchgehen und von den Schriftgelehrten getötet werden. Er muss. Es geht nicht anders. Der zweite Text steht im Johannesevangelium. Johannesevangelium, Kapitel 3. Dort der Vers 14. Johannesevangelium, Kapitel 3 und dort der Vers 14. Dort sagt Jesus zu Nikodemus: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Jesus Christus muss erhöht werden. Er muss diesen Weg gehen. Und er muss alle Schafe diesen einen Weg führen, zu ihm, weil das der einzige Weg zur Erlösung ist. Alle Geretteten gehen einen Weg. Alle Geretteten haben ein Ziel. Und um diesen Weg zu finden, müssen sie auf die Stimme des einen Hirten hören. Nur dann werden sie sicher geführt werden. Wie heißt es noch, als letzten Text mitgenommen, in Johannes Kapitel 10, die Verse 27 und 28? Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Meine Schafe hören meine Stimme. Wie viele Völker wird es wohl auf der neuen Erde geben? Nun, wie es auf der neuen Erde aussehen wird, davon wissen wir nur ein paar Skizzen, bis ins Detail nicht. Aber ein paar Dinge sind, denke ich, absolut klar aus dem, was wir aus dem Wort Gottes lesen können. Es ist ganz klar, es gibt wie am Anfang der Zeit in Eden nur einen Gott. Wir wissen, es gibt auch nur eine Erde, auf dem alle Geretteten sein werden. Es gibt das eine himmlische Jerusalem. Es gibt den einen Hirten und Herrn, der für immer die Malzeichen an seinem Körper tragen wird, um den Weg eben zu gehen, um uns zu retten, durch den Tod, durch die Kreuzigung. Für immer wird das zu sehen sein. Es wird keine Schmerzen mehr geben, kein Leid mehr geben, kein Krieg, keine Parteiungen, denn es gibt nur noch diese eine Herde und den einen Hirten. Und zu der Zeit wird es auch keine Verwechslungen mehr geben, sondern jeder weiß, wer Gott ist und wer der wahre Hirte ist. Deshalb gibt es keine Schmerzen und kein Leid mehr und keine anderen Stimmen, die einen irgendwo verführen werden. Eine Herde. Und diese Herde sammelt Jesus Christus hier, bereits auf dieser Erde. Eine Herde für den einen Hirten. Ich habe mal ein wenig gegoogelt, weil mich das interessiert hat, in puncto Ehe und Treue. Was ist wohl die längste Ehe, die es je gegeben hat, hier auf dieser Erde? Und da bin ich dann gestoßen auf zwei verschiedene Ehepaare. Die einen gelten als offiziell am längsten verheiratet und die anderen als inoffiziell. Offiziell, die längste Ehe auf der Erde, sollen Zelmira und Herbert Fischer aus den USA geführt haben. Und zwar 86 Jahre und 290 Tage. Stellt euch das mal vor, 86 Jahre verheiratet. Viele Menschen erreichen nicht mal die 86 Jahre. Und sie waren 86 Jahre verheiratet und 290 Tage. Das ist wirklich eine echt lange Zeit. Das inoffizielle Paar ist deshalb inoffiziell, weil sie leider ihre Papiere nicht haben retten können und man muss sich auf das verlassen, was sie sagen. Aber wenn das stimmt, was sie sagen, dann sind Karam und Kartari Chand aus Indien 90 Jahre und 9 Monate verheiratet gewesen. 90 Jahre, dafür gibt es sogar einen Namen, das wäre die sogenannte Marmorhochzeit. Und die beiden hatten dann zum Schluss 27 Urenkel und 23 Ururenkel. Das ist wirklich eine gewaltig lange Zeit und eine gewaltig große Anzahl von Nachkommen bei ihnen. Diese langen Ehen sind für mich ein Zeichen der Hoffnung. Menschen auf dieser Welt sind bereit und in der Lage gewesen, so lange fest zusammenzuhalten, jeweils mit einem Ehepartner. Es ist für mich ein Symbol und ein Zeichen für unsere Ehe und unsere Gemeinschaft mit dem einen Erlöser und Gott, Jesus Christus. Es gibt nur diesen einen Hirten. Aber dieser eine Hirte bietet uns an, dass wir wirklich für immer mit ihm zusammen sind. Seid ihr bereit, mit Jesus Christus eine Ehe einzugehen, die es in alle Ewigkeit reichen wird? Nicht nur 50 Jahre goldene Hochzeit, nicht nur 90 Jahre Marmorhochzeit, sondern in alle Ewigkeit hinein. Wer sich für Jesus Christus entscheidet, der hat ewiges Leben. Und es ist ein Leben und eine Ehe, eine Verbindung, die nie wieder gelöst werden wird, sondern Jesus Christus trägt und sein Versprechen trägt. Wenn wir zu dieser einen Herde gehören, hört auf seine Stimme, seid Teil von dieser einen Herde, dann werden wir uns alle dort auf dieser einen neuen Erde wiedersehen und werden geführt und geleitet werden von dem einen Hirten zu den frischen Wassern und zu der grünen Weide. Gott segne euch. Amen. Lasst uns noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, du hast sehr viel auf dich genommen. Du hast dein ganzes Leben gegeben. Du bist bereit gewesen, durch Qual und Leid zu gehen, damit wir Leben haben können. Du möchtest gerne, dass wir deine Stimme hören. Du möchtest gerne, dass wir dich lieben lernen und dass wir dieses Angebot annehmen. Bitte hilf uns, dass wir uns, egal wo wir sind, auf den Weg machen, dir zu folgen, dass du uns leitest über diese Erde und dass wir dann, wenn du wiederkommst, vereint mit allen anderen zu dir geführt werden in die Herrlichkeit. Wir danken dafür, für die große Verheißung und für das Wunder, das hier geschieht. Im Namen Jesu. Amen.